Ich denke, dass in Bayern Benediktiner bekannt sind. Und da sind zwei Benediktiner vor langer Zeit unterwegs im Kreuzgang. Und sie, schon betagte Benediktiner, sie diskutieren ein Thema. Wie wird es wohl nach dem Tode im Himmel sein? Das beschäftigt sie. Darüber sprechen sie tagelang, wochenlang. Und jeder malt in seinen Vorstellungen mit schönen Worten, wie er sich den Himmel vorstellt. Aber immer wenn einer in glühendsten Farben beschrieben hat, winkt der andere ab. Und dann kommt das Lateinische bei ihm durch und sagt, Alita. Anders wird es sein. Anders, als es deine Fantasie ausschmückt. Und so ging es Tag für Tag, Woche für Woche. Und dann beschlossen sie eines Tages, wer von uns beiden zuerst stirbt, soll in der Nacht nach seinem Tod dem anderen erscheinen und nur ein einziges Wort sagen. Talita, es ist so, oder Alita, es ist anders. Und dann geschah, was geschehen musste. Einer von beiden starb. Und in der Nacht erschien er wie abgemacht seinen Mitbruder. Und der fragt, Talita? Er schüttelt den Kopf. Alita? Fragt er weiter. Und ängstvoll schaut er ihn an. Und wieder schüttelte der Verstorbene den Kopf und sagte ganz leise mit einem feinen Lächeln, total Alita. Es ist völlig anders. Völlig anders. Ganz anders, liebe Geschwister, wird es sein. Ganz anders, als wir es in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Die Bibel ist voller Bilder. Sie beschreiben, wie es dann sein wird. So das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Da wird dem Johannes der Himmel geöffnet und er darf hineinschauen. Er spricht von goldenen Straßen. Die halten nicht lange, denn Gold ist weich, nicht? Oder wir schweben nur darüber, dann passt das wieder. Und die Bilder in der Offenbarung wollen keinen Schrecken verbreiten, sondern sind in erster Linie Trostworte. Und so haben es die ersten Leser der Offenbarung auch verstanden, auf dem Grund ihrer politischen und gesellschaftlichen Situation. Die Bibel ist ein ganz nüchternes Buch. Und über das Sterben berichtet sie auch sehr nüchtern. Aaron, der erste hohe Priester im Volk Israel, der wird hier beschrieben. Und Aaron, sagt Gott, soll zu seinen Vätern versammelt werden und dort sterben. Und Mose tat, wie es der Herr befohlen hatte. Sie stiegen auf den Berg Hor vor den Augen der ganzen Gemeinde. Und Mose zog dem Aaron seine Kleider aus und legte sie seinem Sohn Eleasa an. Und Aaron starb dort auf dem Gipfel des Berges. Boah, sehr nüchtern. Und Mose hat das Gleiche erlebt. Ein paar Kapitel weiter. In 5. Mose 32, da führt Gott den Mose auf den Berg Horeb. Und dann lässt er einen Film ablaufen. Er sieht das ganze Volk Israel. Da war wohl Föhn oder irgendwas, wo man weit sehen konnte. Von Norden nach Süden. Er konnte bis ins Mittelmeer hineinschauen. Und dann sagt Gott ihm, schau dir das mal an. Ist das ein schönes Land? Aber du wirst nicht hineinkommen. Ist doch grausig, hä? Du wirst nicht hineinkommen. Und dann stirbt Mose. Und das ist einzigartig. Gott selbst beerdigt diesen großen Mann des Alten Testaments persönlich. Und zwar an einem Ort, den bis heute keiner weiß. Ein Wallfahrtsort weniger, schade, nicht? Wir Menschen müssen sterben. Und dann, ich wurde ja vorhin als Westfale, ich bin Beute-Westfale. Ich bin mit 10 Jahren nach Westfalen gekommen. Aber da sind doch so meine Kindheits- und jugendlichen Wurzeln hängen geblieben. In Westfalen heißt das sehr trocken, wer dem Tod nahe ist, mut bald nach Kösters Kamp. Mit 10 Jahren habe ich meine erste Beerdigung erlebt. Eine alte Bäuerin ist gestorben. Das war noch mit Totenwache. Mein Vater musste den Sarg tragen. Das war noch die Beerdigung an seinem Geburtstag. Musste er im kalten Winter. Und dann ging es mit einem Pferdewagen und schwarzem Pferde und zugedeckt zu Kösters Kampe, wurde mir gesagt. Und damit habe ich gelebt. Wenn einer gestorben ist, mut hey nach Kösters Kampe. Und Kösters Kampe ist nichts anderes als eine Wiese. Und Köster ist eine andere Bezeichnung für Küster. In Bayern kennt man den Begriff nicht so, die sagen dazu Mesner. Da wisst ihr, was er bedeutet, Kirchendiener. Kösters Kampe war eine Wiese. Keine Alm wie bei Aaron oder bei Mose. Es war die Wiese, auf dem der Küster seine Ziege, seine Kuh und sein Schaf weidete. Ist das alles, was bleibt, wenn ein Mensch gestorben ist? Kühe, Schafe, Ziegen trampeln auf ihn herum? Als Aaron beerdigt wurde, trauerten die Israeliten 30 Tage und auch später bei Mose ebenfalls 30 Tage. Und in dieser Zeit, in diesen 30 Tagen, trösteten sich die Menschen gegenseitig. Und Trost und Hoffnung benötigt jeder, den Trauer umgibt. Die Heilige Schrift ist ja das Buch des Lebens. Und zum Leben gehört auch die Trauer in seiner riesengroßen Vielfalt. Und deshalb wird in ihr das Thema nicht ausgeklammert. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 12, fordert damit die Gemeinden auf, weinet mit den Weinenden. Und Jakobus im 1. Kapitel sagt, die Waisen und Witwen in deren Trübsal zu besuchen, das ist die Aufgabe des Pastors, das ist die Aufgabe der Gemeindeleitung, der Ältesten und der Diakone. Die Waisen und Witwen in deren Trübsal zu besuchen. Und wer die Bibel mal von vorne bis hinten durchliest, wird sehen, dass die Weinenden, die Witwen und Waisen ein großes Spektrum ablichten. Gott kommt da immer wieder drauf zu sprechen. Auf die Witwen, auf die Waisen, auf die Fremdlingen. Wir haben ja heute Morgen auch schon Gutes darüber gehört. Der Text der Hoffnung ist für den heutigen Sonntag empfohlen. Und als ich diesen Text gelesen habe, spüre ich etwas von dieser Hoffnung, die dieser Text weitergibt, auch für mein Leben. Und ich lese Verse aus Jesaja 65. Von Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an den früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer 100-jährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht bepflanzen, damit es ein anderer ist. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeiten, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht ihre Kinder für einen jähen Tod zeugen. Denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub nähren. So werden nicht Schaden noch Verderben ausrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Ganz kurz auf einen Satz, sondern wer 100-jährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Mose hat das erlebt. Er ist mit 120 Jahren, so berichtet es die Bibel, gestorben. Er brauchte keine Brille und er war noch in der Kraft wie ein junger Mann. Als diese Worte, die ich eben gelesen habe, vor etwa 2500 Jahren entstanden, war das babylonische Exil des Volkes Israel gerade zu Ende gegangen. Die Gefangenen kehrten allmählich zurück nach Israel und voller Freude packten die Menschen ihre 7 Sachen. Fröhlich in bunten Farben malten sie ihre Zukunft aus. Endlich geht's wieder nach Hause, dort, wo unsere Eltern lange gewohnt haben. Und dort angekommen, trifft sie der Schlag. Schutt und Asche. Der Tempel zerstört. Das Land verwahrlost. Hunger, Not, Resignation, Verzweiflung gehören zur Tagesordnung. In Esra Kapitel 3, Vers 2 wird diese Zeit ein wenig beschrieben. Viele der alten Priester und Leviten, also die überlebt haben, und ihre Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten, weil das Neue, was da aufgebaut wurde, nicht dem entsprach, was sie in ihren Erinnerungen hatten. Wenn ich gefragt werde, wo komme ich her, Hannes hat schon angedeutet, Westfalen, aber dann sage ich immer, ich bin ein Weltkind, auf der Flucht geboren und seitdem unstet und flüchtig. Und als meine Mutter dann auch die Gelegenheit hatte, wieder nach Ostpreußen zu fahren, die Gegend zu besuchen, wo sie aufgewachsen ist, hat sie gesagt, möchte ich nicht. Ich möchte das so in Erinnerung behalten, wie ich es behalte. Sie wäre sicherlich enttäuscht worden, wenn sie nach dem Krieg oder in den 90er Jahren dorthin gefahren wäre, als es möglich war. Und auch hier, das darf doch nicht wahr sein. Das soll alles sein, entspricht doch nicht dem, was einmal früher gewesen ist. Und deshalb haben sicherlich einige gedacht, warum nach dieser Enttäuschung nochmal neu anfangen? Und wenn ihr die Bilder aus Syrien und anderswo seht, da fragt sich doch jeder, wie soll das einmal angefangen werden, wieder aufzubauen? Wie soll das geschehen? Und die sagten sich, warum Weinstöcke pflanzen? Woher Hoffnung nehmen, dass es wieder gut wird? Und Jesaja verbindet sich mit den Menschen und ihren Jammer. Er weiß nicht nur um ihr Leid, so als ferner Theologe. Nein, er leidet mit. Dort, was er dort sieht, was die Menschen empfindet, geht ihnen durch Mark und Bein. Und er fühlt ihren Schmerz. Doch Jesaja hat nicht nur Ohren für die Trauergemeinde. Mitten im Leid und Verzweifeln hört Jesaja auch die Stimme Gottes. Und diese Stimme spricht von einem neuen Himmel und von einer neuen Erde. Gott schenkt Jesaja eine Vision, um Menschen Mut zu machen. Die Vorstellung von einem wunderbaren Leben. Wolf und Schaf werden beieinander wohnen. Es herrscht Frieden. Es gibt keine Ungerechtigkeit, nur sinnvoll genutztes Leben. Und ganz ähnliche Bilder, die später dem Johannes offenbar wurden, in der Offenbarung. Und das Besondere ist, die Zusage, dass es einmal so sein wird, verändert jetzt und hier schon die Realität. Deshalb spricht Jesaja und auch Johannes von der Zukunft, dass das heute, das hier und heute schon verändert wird, im Blick auf die Zukunft, auf das, was auf uns wartet. Die Grenzen zwischen es wird sein und es ist schon, werden in Jesus Christus durchlässig. Durch Jesus Christus kam das Heil zu uns auf die Erde. Und so haben wir hier jetzt schon eine Vorahnung, wie es einmal sein wird, später, worüber die beiden Benediktiner gerätselt haben. Auch wenn es total anders sein wird, können wir manchmal schon etwas davon spüren, wie es einmal sein wird. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu ängstigen. Beim Lesen von Texten wie diesen, da spüren wir schon einen Hauch Ewigkeit. In Gottesdiensten, in Gesprächen oder auch in alten Kirchen mit den Darstellungen vom jüngsten Gericht. Auch auf den Friedhöfen kannst du diese Verbindung sehen. Ich fuhr mal am Edersee vorbei und da war so ein Abzweig zu einer Keltensiedlung, berghoch. Und wir fuhren da drauf und sahen eine große Kirche und einen Friedhof und einen Grabstein mit der tollen Aufschrift Daheim. Was muss das für ein Mensch gewesen sein, der dort eingelagert wurde in Kösterskampe? Daheim, mehr nicht. Daheim. Und auf den Friedhöfen, wenn ich in eine Stadt komme, mache ich immer einen Gang über die Friedhöfe. Dort predigen die Grabsteine. Und interessant, in Bayern und auch im katholischen Flecken der Schweiz finde ich kaum Bibelworte auf den Grabsteinen. Interessant, spricht etwas aus, diese Tatsache. Auch auf alten Grabsteinen finde ich ganz, ganz wenig mal ein Hinweis auf die Heilige Schrift. Sie sprechen von dem, was war und von dem, was ist und von dem, was sein wird. Ewigkeit ist total anders, aber doch hier schon in Ansätzen spürbar. Am Anfang des Predigttextes heißt es, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenkend und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und danach kommen dann diese wunderbaren Verheißungen. Mir sagt, dass all das, was jetzt schwer ist, wird nicht mehr ins Gewicht fallen. Es wird mich nicht mehr und auch dich nicht mehr belasten. In der Offenbarung des Johannes liest es sich das so. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Offenbarung 21. Gott ist es, der von alten Belastungen frei macht. Gott wird deine Tränen abwischen. Wir müssen Geduld haben mit uns selbst und auch mit anderen. Warten ist eine schwere Aufgabe. Wer wartet gerne? Keiner. Hat ja keiner hochgehoben, nicht? Doch die Verheißungen Gottes lässt uns eine Wartezeit ertragen. Wir sind also auf Warten angelegt und manchmal fällt es uns schwer. Und mehr noch, die Wartezeit können wir sogar aktiv gestalten. Ich habe etwas bei meinem Vater entdeckt, wenn er mal zur Ruhe gekommen ist, im Wohnzimmer saß und sich dann mit dem oder jenem unterhalten hat, fing er an, während des Gespräches Däumchen zu drehen. Das ist mir so richtig aufgefallen. Naja, ich habe es dann auch gemacht und dann entdeckt und gesehen, dass es auch noch andersrum geht. Ich stelle euch jetzt mal einen Mann vor, vielleicht kennt ihr ihn. Eine interessante Persönlichkeit. Däumchen drehen, sagt er. Keine Hände, keine Langeweile. Weil er es nicht kann. Kennt ihr den? Ein Sportler, Tischtennis hat er gespielt. Ein Referent, ein Kabarettist und ein Pfarrer. Er ist so geboren worden. Die Ursache konnte man nicht herausfinden. Er sagte, für meine Eltern und für meine Umgebung war ich so ein bemitleidenswertes Menschenkind. Er hat das gar nicht so gespürt. Und er macht aus seinem Handicap noch etwas Frohmachendes für andere. Däumchen drehen, keine Hände, keine Langeweile. Gott hilft, Trauer zu überwinden. Aber wir können auch etwas dazu tun. Manche konnten sich auf den Abschied, den sie im letzten Jahr auf sich nehmen mussten, vorbereiten. Es war abzusehen. Und sie haben dann im Frieden Abschied genommen. Andere wurden plötzlich herausgerissen, unvorbereitet und auch überraschend. Was bleibt zurück? Oft das Gefühl, es wäre noch vieles zu sagen gewesen. Es ist manches abgebrochen und bleibt ungeklärt. Wie kann ich offenes, gebliebenes klären, wenn das Gegenüber nicht mehr da ist? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann es einem Menschen meines Vertrauens erzählen, den Kindern, der besten Freundin, dem besten Freund oder auch dem Pastor, dem Pfarrer, dem Priester. Und auf einmal kann es geschehen, dass sich die Beziehung zu dem Verstorbenen ändert, so als hätte man selbst mit ihm noch gesprochen. Und ich kann all das, was offen geblieben ist, im Gebet vor Gott bringen. Zum Beispiel als Klage. Wieso, Gott, durfte ich das nicht mehr mit dem Verstorbenen erleben? Dieses letzte Gespräch, dieses klärende Gespräch. Warum er? Warum sie? Warum jetzt? Oder auch als Bekenntnis, Herr, diesen Fehler kann ich nicht wieder gut machen. Ich vertraue dir an, was ich falsch gemacht habe und hoffe auf deine Vergebung. Oder auch als Gespräch. Was hätte der Verstorbene wohl dazu gesagt? Und wie soll ich mich jetzt verhalten? Ich ermutige, auszusprechen, was noch offen ist. Und ich bin sicher, es wird die Beziehung zum Verstorbenen und zu mir selbst zum Guten verändern. Viele Bilder gibt es für die Ewigkeit. Viele Möglichkeiten, eine Ahnung von der Ewigkeit zu bekommen. Ob Ewigkeit so zu verstehen ist, wie Jesaja sie sieht, oder wie Johannes sie beschrieben hat, spielt oftmals keine Rolle mehr. Wichtig ist, was dem Verstorbenen widerfährt und was auch uns, jeder oder jedem von uns, irgendwann bevorsteht, das muss uns nicht erschrecken. Wir können dem zuversichtlich entgegengehen, denn die Beziehung zu Gott hat mit dem Tod kein Ende. Im Gegenteil. Die Beziehung zu Gott und dass der Tod einmal das Ende unseres Lebens auf dieser Erde ist. Diese Beziehung vertieft und verstärkt sich, jetzt schon im Hier und Heute. Ich bin und bleibe geborgen bei meinem himmlischen Vater. Anfang, Mitte und Ende meines Lebens steht in seinen Händen. Und darum hat die Zukunft, die Ewigkeit, jetzt schon begonnen. Nicht erst auf Kösters Kampe, sondern hier und heute. Und wo Gottes Stimme mich erreicht, da verliere ich meine Angst. Da erahne ich, wie groß und umfassend Gott ist. Und da spüre ich, bei Gott sind alle meine Jahre gut aufgehoben. Bis in die Ewigkeit hinein. Und deshalb brauche ich mich nicht zu fürchten und erkenne, der Tod ist nicht das Ende, sondern der Übergang zu einem Leben, zu einem anderen Leben, zu einem neuen Leben, zu einem Leben in seiner ganzen Fülle, zum Leben mit Gott. Das ist unsere Hoffnung für die Verstorbenen und auch für uns selbst. Amen.